Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgesehene Predigttext, der steht im Alten Testament im Buch Jesaja. Wir wollen hören im Kapitel 6 auf die Verse 1 bis 10. Dort lesen wir: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit einer Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und verstehet's nicht. Sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses nicht einfache Wort zu diesem Gottesdienst am Sonntag Trinitatis als Predigttext. Wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt hören über diesen Text, dass du diese Predigt uns öffnest, damit wir verstehen können, was du uns zu sagen hast. Dass dieses Wunder gelingt, dass wir deine Stimme für unser Leben vernehmen können an jeder Einzelne, dazu brauchen wir deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten: Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, als ich diesen Gottesdienst vorbereitet habe und auf den vorgeschlagenen Predigttext geschaut habe, habe ich gedacht, wenn ich den predige, dann wird es Widerspruch geben. Denn da steht so vieles drin, was die Menschen nicht hören wollen, was ihnen nicht so in den Kram passt. Aber das hat mich dann auch herausgefordert und habe ich gesagt, genau das will ich, genau das muss ich als Diener des Herrn tun. Ich darf nicht das sagen, was die Menschen hören wollen, sondern das, was der Herr uns sagt. Auch wenn es schwer ist, wenn es hart ist. Und so habe ich diese Predigt überschrieben: Ein Wort des Widerspruches. Ich möchte 3 Punkte aufführen aus diesem Text, warum ich diesen Predigttext für ein Wort des Widerspruches halte, wo eben Menschen widersprechen. Erstens, es ist ein Wort des Widerspruchs, weil es die Dreieinigkeit bezeugt. Zweitens, es ist ein Wort des Widerspruchs, weil es die Sünde thematisiert. Und drittens, es ist ein Wort des Widerspruchs, weil es die Verstockung durch Gott beschreibt. Der erste Punkt. Es ist ein Wort des Widerspruchs, weil es die Dreieinigkeit bezeugt. Das ist ganz klar hier in diesem Text und deshalb ist es auch von der Perikopenordnung herausgesucht für diesen Sonntag Trinitatis, an dem die Dreieinigkeit bedacht wird. Hier wird die Dreieinigkeit bezeugt. Also, erster Hinweis, Jesaja 6, Vers 3, das ist auch der Wochenspruch: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Dreifach heilig. Zebaoth heißt der Herr der Heerscharen halt. Auch das ist so ein Widerspruch, das wollen viele nicht, dass Gott auch ein Kriegsgott ist, aber da kommen wir heute nicht zu. Aber jetzt dieses dreimalige Heilig. Heilig, heilig, heilig. Dreimal. Da steht nicht 4-mal, nicht 5-mal, nicht 2-mal, 3-mal. Und der Bibel ist nichts zufällig, deshalb 3-mal, weil er eben dreieinig ist. Dann lesen wir im Vers 8, das ist ganz interessant, ich habe versucht eben so ein bisschen zu betonen, bei der Berufung Jesajas, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, also Gott spricht, wen soll ich senden? Also hier, erste Person Singular. Wer will unser Bote sein? Wie hat sich der Jesaja hier verschrieben? Oder hat er nicht richtig zugehört? Nein, so ist es tatsächlich. Erste Person Singular und erste Person Plural. Weil wir ein Dreieiniger. Wer will unser Bote sein? Der spricht ja nicht von den Engeln. Die Engel schicken niemanden aus. Der dreieinige Gott, der einer ist und doch drei, sendet aus. Dieses schwer zu verstehende der Dreieinigkeit, was aber Kern unseres Glaubens ist, das wird hier in diesem Text deutlich bezeugt. Jetzt sagen Sie als getreuer Mensch, als gläubiger Christ, ja, das muss er doch nicht extra nochmal betonen. Der Dreieinigkeit wird in unseren Kreisen doch keiner widersprechen. So ein paar Verworrene draußen, aber doch nicht wir. Glauben Sie mir, da bin ich eines Besseren belehrt worden, dass ganz viele auch innerhalb der Gemeinde Probleme mit der Dreieinigkeit haben. Ich sage Ihnen mal zwei kurze Beispiele. Ich war ein junger Pfarrer, 20 Jahre her, und da bin ich angetreten in der landeskirchlichen Gemeinde im Siegerland, in dem frommen Ecken Deutschlands. Und da war ich eingeladen im Männertreff, 50 Männer da halt, nicht? Und dann halte ich einen Vortrag und spreche über Dreieinigkeit. Bin fertig, aber nur so am Rand über Dreieinigkeit, dass auch der Heilige Geist wahrer Gott ist, so wie wir das heute auch gesungen haben. Und dann steht ein alter Bruder auf, der war lange Vorsitzender unseres Presbyteriums gewesen, zugleich auch noch Richter am Landgericht, also die Autorität. Und dann sagt er so, hier wird der Bruder, der Heilige Geist ist nicht wahrer Gott. Das war ein Schlag in die Magengegend, in der gläubigen Gemeinde und der Bruder. Und dann habe ich gesagt, ich komme in 14 Tagen wieder und dann sprechen wir intensiv über Dreieinigkeit. Das haben wir dann getan. Und dann muss ich sagen, es ist ein großer Bruder gewesen. Nach diesem Abend ist der Bruder wieder aufgestanden, nachdem ich dann das alles nochmal von der Schrift klar belegt habe, 1,5 Stunden und von den Bekenntnisschriften, hat gesagt, ich bin jetzt lange im Glauben, aber das habe ich noch nicht erkannt. Ich muss mich heute korrigieren, wir haben einen dreieinigen Gott, auch der Heilige Geist ist wahrer Gott. Jetzt werdet ihr als Bremer sagen, ja, die Jungs in der Provinz, als ich hier mein Wahlkonvent hatte, vor 10 Jahren, erste Frage, Herr Latzel, warum beten Sie denn immer trinitarisch? Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, sind Sie Pfingstler? Ich habe gedacht, mir haut es alles aus. Nicht? Also, der war damals sogar im Konvent gewesen. Halt nicht? Also eine Frage, das kommt auch wirklich, ich hätte es beinahe gesagt, allerbesten Familien, aber kommt auch in gläubigen Gemeinden vor. Dass das nicht ganz durchgedrungen ist, dass wirklich auch der Heilige Geist wahrer Gott ist. Manche Menschen verstehen ja noch nicht mal, dass Jesus wahrer Gott ist. Auch innerhalb der Kirche. Aber das bezeugt die Bibel eindeutig. Jesus sagt immer wieder, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Also nicht irgendein Gott, sondern an mich, an Jesus. Oder 1. Korinther 8, so heißt es, wir haben doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind. Und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Da wird zweimal genau dasselbe ausgesagt. Einmal vom Vater und einmal vom Herrn Jesus Christus. Da sagt man, hat er hier auch einen Fehler gemacht, der Paulus? Nein, weil der Vater und Jesus Christus eins sind. Deshalb kann er das genauso schreiben. Aber da, wie gesagt, können noch viele Christen mit, dass Jesus wahrer Gott ist. Und das ist auch entscheidend, dass wir wissen, auf Golgatha ist nicht irgendein Mensch gestorben, sondern Gott selber hat sich für unsere Schuld schlachten lassen. Sonst ist das Kreuz nicht spektakulär. Sonst ist das nur irgendeine Opferung. Aber wenn der Gott stirbt, das ist was. Aber wie gesagt, das können viele noch mit. Aber dass der Heilige Geist auch wahrer Gott ist, da tun sich viele sehr schwer mit. Da haben sie unglaublich die Handbremse angezogen. Ich sage, wir haben häufig bei uns in den christlichen Gemeinden keine Trinität, sondern wir haben so eine 2,5-Tät. Nicht? Die wissen nicht so richtig, was der Heilige Geist ist. So ein bisschen göttlich, aber wahrer Gott ist er nicht. Aber das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich sage das deshalb auch nochmal so deutlich, weil ich weiß, dass viele auch von euch damit sicherlich Schwierigkeiten haben. Der Heilige Geist ist wahrer Gott. Mit dem geht es auch schon los. Da denken viele mal, so, wenn die nicht tief in der Bibel drin sind, ja, der Heilige Geist ist ja Pfingsten gekommen. Kommen ja von Pfingsten her, weil letzte Woche. Der Heilige Geist ist von Anfang an bei der Schöpfung dabei. Erste Buch Mose, erste Kapitel halt, nicht? Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und als Jesus, und das glauben die Leute ja, als Jesus in diese Welt kommt, da kommt er wie in die Welt? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt auf die Jungfrau Maria. Und dann entsteht Jesus. Das heißt, der Geist produziert Jesus. Also muss man doch eigentlich sagen, wenn es irgendwie eine Unterordnung gäbe, dann wäre ja fast Jesus unter dem Heiligen Geist. Aber Jesus ist ja wahrer Gott, also muss der Geist Gott sein. Jesus selber sagt, wenn jemand etwas gegen ihn sagt, gegen den Menschensohn, das wird ihm vergeben werden. Aber wenn etwas geredet wird gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. So scharf ist das. Die Sünde gegen den Heiligen Geist, die wird nicht vergeben. Da kannst du keine Buße für tun. Oder Apostelgeschichte 5, da kommt Hananias und Sapphira, die haben die Gemeinde betrogen. Und dann heißt es da zweimal gleichlautend, einmal wird gesagt, warum hast du Gott belogen, fragt Petrus. Warum hast du den Heiligen Geist belogen? Gleichlautend auch da, Heiliger Geist und Gott. Und so könnte ich jetzt weitermachen und euch Bibelstellen aufzählen, aber da sind wir heute Nachmittag um 5 Uhr noch hier. Die Bibel bezeugt das ganz klar, dass wir einen dreieinigen Gott haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das war auch den Vätern im Glauben immer ganz wichtig, dass sie uns das reingezogen haben. Wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, sagen wir jeden Sonntag, ich glaube an den Heiligen Geist. Das ist vielen gar nicht bewusst. Und nicht nur im Apostolikum, wir haben ja drei altkirchliche Bekenntnisse. Wir haben noch das Nizänum, da heißt es dann im dritten Artikel, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht und der mit dem Vater und dem Sohn angebetet wird. Oder das dritte altkirchliche Bekenntnis, das Athanasium, da heißt es, das ist der rechte christliche Glaube, dass wir einen Gott in drei Personen und drei Personen in einer Gottheit ehren und nicht die Personen ineinandermengen, noch das göttliche Wesen zertrennen. Das ist allen drei großen christlichen Konfessionen gleich. Protestanten, Katholiken, Orthodoxen. Wir mögen noch so verschieden sein. Wenn jemand in einer dieser drei großen Kirchen Pfarrer, Priester oder Pastor wird, dann muss er vor Antritt seines Dienstes diese drei altkirchlichen Bekenntnisse als schriftgemäße Bezeugung des Glaubens anerkennen. Tut er das nicht, wird er niemals ins Amt eingeführt. Das ist den Kirchen zu Recht so wichtig. Und das ist der einzigste Grundkonsens, den wir letztendlich noch haben. In vielem sind wir unterschiedlich, aber da ist Konsens und das zu Recht, weil das immer wieder bestritten wurde in der Kirchengeschichte und auch immer noch weiter bestritten wird. Als das Christentum nach Europa kam, waren zuerst die Arianer da. Das war so ein Ketzer, der behauptete, dieser Arius halt nicht, dass Jesus eben nur besonderer Mensch wäre, er hätte göttliche Weihen bekommen, aber nicht Gott sei. Und gegen diese Irrlehre sind die Bekenntnisse geschrieben worden. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, der Heilige Geist ist wahrer Gott, so wie wir es im ersten Lied heute gesungen haben. Dann hat es zu Zeiten Luthers, der Reformation, eben auch diese Bewegung gegeben. Da sind die Reformatoren hart, viel zu hart gegen vorgegangen. Es gibt dieses Buch von Stefan Zweig halt, nicht Castellio gegen Calvin. Da geht es um den Ketzer Servet, das war auch ein Unitarier, der gesagt hat, Jesus ist nicht wahrer Gott. Der wird in Genf verbrannt, das ist tatsächlich passiert. Das lässt Calvin zu, weil das Schlimmste war, was es gab. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, das ist doch Kirchengeschichte. Das passiert doch heute nicht mehr. Doch, das passiert heute gerade wieder. Und zwar ganz unterschwellig. Mit der Dreieinigkeit hat man nämlich dann große Probleme, wenn man versucht, da irgendwie mit den Muslimen oder mit den Hindus oder mit den Buddhisten gemeinsame Sache zu machen. Also wenn wir nur einen Gott haben, nur von dem Allmächtigen sprechen, dann kann ich irgendwie auch mit den Muslimen eine gemeinsame Schnittmenge finden. Aber wenn ich hingehe und sage, unser Gott ist ein Dreieiniger Gott, unser Gott hat einen Sohn, Jesus Christus, und der ist wahrer Gott, da wird jeder muslimische Gelehrte und Theologe aufstehen und sagen, und hier kann ich nicht mehr weiter. Hier können wir nicht, weil Jesus ist ein besonderer Mensch, wird er sagen, ein Prophet, aber nicht Sohn Gottes. Aber das ist der Kern unseres Glaubens. Und beim Heiligen Geist muss man gar nicht weitermachen. Aber das wird uns ja versucht, mittlerweile von den Großkirchen zum Teil auch dann einzureden. Ja, wir haben doch alle denselben Gott, zu dem wir beten. Der Gott, zu dem ich bete, ist ein dreieiniger Gott. Der Gott, zu dem ich bete, der hat einen Sohn, Jesus Christus. Und das frage ich jeden. Hat der Gott, zu dem du betest, dein Fußballgott, dein Buddha oder dein hinduistischen Götter auch einen Sohn? Wenn die sagen, nein, dann weiß ich, dann ist es nicht mein Gott. Und mein Gott verlangt von mir die alleinige Verehrung und warnt mich scharf davor, mit allen anderen Göttern zusammenzugehen. Aber das wird uns versucht, so unterschwellig beizubringen. Wir müssen es mal hören, wenn unsere Bischöfe, in Anführungszeichen, sind nicht meine Bischöfe halt nicht, im Fernsehen sprechen halt nicht. Vom lieben Gott sprechen sie ganz viel. Aber von seinem Sohn Jesus, das tun sie nicht, diesen Namen nehmen sie nicht im Mund und schon gar nicht der Heilige Geist. Deshalb ist das so wichtig. Nicht Dreieinigkeit. Da wird der Dreieinigkeit widersprochen. Nicht offen. Das wird keiner von denen tun. Aber unterschwellig kommt das so runter. Der Dreieinigkeit ist immer wieder widersprochen worden und wird heute widersprochen. Da müssen wir aufpassen. Obwohl die Bibel das ganz klar und eindeutig bezeugt, dass wir einen dreieinigen Gott haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass es drei unterschiedliche Personen sind, aber es eine Gottheit, ein Wesen ist. Ein Wort des Widerspruchs, weil es die Dreieinigkeit thematisiert. Ein Wort des Widerspruchs, weil es, das ist der zweite Punkt, ein Wort des Widerspruchs, weil es die Sünde thematisiert. Hier geht es um Entsühnung von Jesaja. Wir lesen in Versen 5 bis 7, als er Gott sieht, den Allmächtigen. Und das ist ein untrügliches Kennzeichen, dass ihr nah bei Gott seid, dass euch eure eigene Sündhaftigkeit bewusst ist. Wenn du in die Nähe Gottes kommst, da fängst du nicht an, wer weiß, wie zu tanzen primär oder sonst was, dann wird dir als erstes erstmal die Sünde bewusst. Das passiert hier auch. Als Jesaja den Allmächtigen sehen kann, da sagt er, weh mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen und wohne in einem Volk unter unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Und dann bedarf er der Entsühnung. Damals ist das Kreuz noch nicht passiert, da muss ein Seraphim kommen und der muss seine Lippen entsühnen mit Feuer. Entsühnung ist etwas Furchtbares. Gott sei Dank müssen wir unsere Entsühnung nicht tragen. Die hat ja Gott sei Dank Gott selber durch sein Blut auf Golgatha getan. Aber hier geht es eben darum, dass eben auch der große Jesaja, der große Prophet, Sünder ist. Und das wird uns vor Augen gestellt. Und wenn der große Prophet Jesaja Sünder war, dürft ihr eins wissen, dass der kleine Pastor Latzl erst recht ein Sünder ist, der nichts kann. Und er allein auf die Gnade des lebendigen Gottes angewiesen ist. Aber das dürft ihr für euer Leben auch wissen. Wenn der große Jesaja Sünder war, dann seid ihr es erst recht. Und das ist Aufgabe eines anständigen Pastors, der bei der Bibel ist, das der Gemeinde immer wieder vor Augen zu führen, dass sie Sünder sind, dass sie des Kreuzes bedürftig sind. Aber das ist etwas, was die Gemeinde nicht will. Da gibt es Widerstände. Dem wird widersprochen. Davon kann ich nicht nur ein Lied singen, sondern ganze Gesangbücher. Dass Leute immer wieder kommen, und dann kommen sie mit so einer verbrämten Kritik, manchmal unterschwellig, manchmal ganz offen, über die Predigten, wenn man klar über Sünde, Schuld und Kreuz und Blut gesprochen hat. Da gibt es Widersprüche. Wenn man über den Gott spricht, der hilft, das ist ja auch Gott, der einem Kraft gibt, der einen auferbaut, da gibt es keine Widersprüche. Da gibt es Beifall, da kommen die Leute, danke, wunderbar. Aber wenn man das andere auch thematisiert, was Teil der Bibel ist, dass die Menschen alle verloren sind und dass sie Dinge falsch machen, dass sie sündigen gegen Gott und gegen den Mitmenschen, wenn man ihnen den Spiegel vorhält, dann gibt es Widerstände. Übrigens auch nicht nur bei Pastor Latzl, das war schon immer so. Als Johannes der Täufer, ich will mich nicht mit Johannes dem Täufer vergleichen, aber als der hingeht und sagt zum regierenden König, das, was du machst mit der Frau deines Bruders, das ist Ehebruch, und ihm sagt, du bist Sünder, da gibt es Widerstände, da geht er in den Knast. Und die Frau, die mag das auch nicht, dass sie als Hure und Ehebrecherin dargestellt wird. Die lässt ihn umbringen über ganz tricky way. Oder denken wir an Elia, als er zu Ahab geht, dem König. Da hat er den Naboth betrogen um sein Weinberg, hat ihn umbringen lassen, steinigen lassen halt und denkt, das ist alles in Ordnung. Und dann geht der Prophet hin und dann sagt er ihm, dass das Sünde ist halt nicht. Und da tobt Ahab, da tobt die Frau. Das haben die Männer Gottes immer wieder gemacht, manchmal ganz geschickt bei David, als Nathan kommt, als er den Ehebruch getan hat. Nicht? Da tarnt er den Ehen, erzählt er diese Geschichte halt nicht und über den Mann, der dem anderen das Schaf nimmt und dann regt sich der König David auf und der ist des Todes, der, den bringe ich um halt nicht. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann, du hast so gehandelt halt. Genau das passiert, dass die Männer Gottes immer wieder den Menschen die Sünde vor Augen geführt haben, aber das hat denen nicht gefallen, da hat es Widerstände gegeben. Und das ist auch heute so. Können Sie sich mal angucken, das können wir beobachten, auch bei den Klicks bei YouTube oder auch bei uns auf der Homepage halt. Die Predigten, wo es um geht, halt nicht, Gott baut dich auf, Gott hilft dir, Gott ist dein Schutz, die werden viel häufiger runtergeladen als das Blut Jesu schützt dich, du brauchst Blut oder du bist Sünder und sowas alles. Die Bedeutung des Kreuzes, das wollen die Leute nicht so. Wohlstandsevangelium, das möchte die Gemeinde hören. Und dem anderen wird widersprochen, wenn man von der Sünde spricht. Du bist Sünder, du hast Dinge falsch gemacht. In meiner alten Gemeinde im Siegerland kam eine liebe Frau aus der Gemeinde. Und wirklich aus der Gemeinde kommen diese Stimmen heraus. Da kam eine Frau zu mir und sagt, Olli, dieses Weihnachten, weil ich predige Weihnachten immer sehr hart, auch ganz klar, weil ich will hier nicht irgendwelche Zeremonien bedienen, sondern hier muss es um Evangelium gehen. Und wenn Leute nur einmal im Jahr kommen, dann dürfen sie nicht hören halt nicht, dass man was, was ich hier in Stollen essen muss und Klingelingeling macht zu Weihnachten, sondern da müssen sie hören, dass sie ohne das Blut des Heilandes verloren sind. So, und dann kommt diese liebe Schwester zu mir, wirklich eine ganz liebe Schwester und sagt, Olli, dieses Jahr wollen wir aber nicht über Sünde und Schuld sprechen. Zu Weihnachten, nicht? Ich habe das verstanden. Sie kam mit ihren Kindern immer und den Enkelkindern und da wollte sie was Harmonisches und dachte, das gab mir so einen Schlag. Damals war ich noch ein bisschen zackiger und aggressiver drauf als heute. In dem nächsten Gottesdienst, das haben Sie vielleicht damals mitgekriegt, habe ich erst recht drüber gesprochen. Da haben wir dann von dem Kirchenvorstand, vom Presbyterium, den Weihnachtsbaum 4 Meter hoch umsägen lassen, haben ein Kreuz zu Heiligabend reingebracht. Und ich habe nicht über die Weihnachtsgeschichte gepredigt, ich habe gepredigt über das Wort aus 1. Korinther halt. Das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren sind. Uns aber, die wir gerettet sind, ist eines Gottes Kraft. Das war schon eine Provokation. Ich würde das, keine Angst, also ich, so weit bin ich nicht mehr, also dass ich da die Bäume umsäge halt. Aber es war wichtig, das zu tun. Und nicht zu sagen, was möchten die Menschen? Weil wenn wir da erstmal drauf hören, als Pastoren, was ist denn so das, wonach euch die Ohren jucken? Was möchtet ihr denn gerne haben? Da kommen wir ganz schnell in Fahrwasser, wo wir unsere eigenen Götter zimmern. Und das darf nicht sein. Dazu ist die Sünde zu intensiv. In der Bibel heißt es, der Sünde sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus. Und wenn Sie zum Arzt gehen und Sie hätten offene TB und wüssten das nicht, und der Arzt hätte das jetzt festgestellt, Sie haben offene TB und Sie würden daran sterben. Der thematisiert das nicht, gibt Ihnen kein Antibiotika, sondern sagt nur, wissen Sie was, Ihre Wimpern sind ein bisschen lang, die Sprechstundenhilfe schneidet die ab und sonst ist alles in Ordnung. Da gehen Sie nach Hause und sagen, das war doch ein angenehmer Arztbesuch. Ja? Aber wenn Sie wissen, was der Hintergrund ist, dann würden Sie sagen, das war ja grobst fahrlässig. Wie kann der denn sowas verschweigen? Das ist ja für mich eine Schande halt nicht. Ich werde sterben halt zum Schaden. Und für alle Menschen um mich herum auch, wenn ich offene TB habe. Der muss mir ein Antibiotika verschreiben. Der muss mich ein Stück weit in Quarantäne nehmen halt. Der muss mich versuchen, gesund zu machen. Und das ist genauso die Aufgabe des Pastors. Der darf nicht danach gucken, wonach den Menschen die Ohren jucken, dass sie hoffentlich sagen, oh, das war aber eine salbungsvolle und nette Rede. Sondern er muss ihnen das geben der Gemeinde, was sie brauchen. Und das ist ab und zu eben auch die Konfrontation mit Sünde. Weil der Sünde soll, der Tod ist, das ist zu ernsthaft. Hier geht es nicht um eine Kleinigkeit. Wir reden nicht darüber, wie wir die Kirche eines Tages in welcher Farbe anschreien. Das ist letztlich belanglos. Aber dass du mit deiner Schuld und deinem Kreuz von Golgatha bist, dass das Blut des Heilandes dich reinwäscht von deiner Schuld, das ist wichtig, dass du entsühnt wirst. Ich weiß, das ist unangenehm. Aber dazu musst du wissen, dass du Sünder bist. Und auch wenn widersprochen wird, da möchte ich heute nochmal sagen, genauso wie Jesaja, der Entsühnung bedürftig ist, der große Jesaja, so bist du der Entsühnung bedürftig, weil du Sünder bist. Ein Wort des Widerspruches, weil es Sünde thematisiert. Und ein drittes und letztes, ein Wort des Widerspruches, weil es die Verstockung durch Gott beschreibt. Und auch das ist etwas, was Widerspruch hervorruft. Wir lesen hier in den Versen 9 und 10, das sagt Gott zu Jesaja als Auftrag. Geh hin, sprich zu diesem Volk, hört und versteht's nicht, seht und merkt's nicht. Und dann sagt der Jesaja, verstocke das Herz dieses Volkes, lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen und noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren, noch genesen. Ich habe eben gesagt, das ist ein schwerer Text, das muss man mal verdauen. Der Prophet kriegt den Auftrag und da denken wir ja so manchmal immer so, jetzt muss er alle retten, so muss doch Gott sein. So ist Gott nicht, ab einem gewissen Punkt macht Gott zu. Und dann sagt er zum Propheten, nicht mehr zur Rettung, du predigst nur noch zur Verstockung. Und das, was du sagst, soll sie ihr Herz noch mehr verhärten. Das verstehe ich nicht, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich kann Gott an manchen Dingen nicht verstehen. Aber ich muss es so annehmen, weil es so geschrieben steht. Ich habe vor einiger Zeit, schon ein Jahr jetzt her, hier eine Predigt gehalten über Römer 8. Da ging es in dieser Predigt um Vorherbestimmung, da ging es in dieser Predigt auch um Berufung und auch eben um Verstockung. Da hat mir eine Schwester, die ich auch kenne, aus dem Internet geschrieben und hat gesagt, dass sie große Probleme damit hat. Dann haben wir mehrfach diskutiert, auch telefoniert schließlich. Und dann hat sie den Spitzensatz gesagt in diesem Gespräch, Herr Latzel, mit dem Gott, den Sie verkündigen, kann ich mich nicht anfreunden. Weil ich eben das eben von Berufung, Erwählung und auch Verstockung gesagt habe. Da sagt sie, mit dem Gott, den Sie verkündigen, kann ich mich nicht anfreunden. So nach dem Motto, so wie man in ein Restaurant geht und sagt, naja, wie Sie die Pizza zubereitet haben mit dem Gewürz, da komme ich nicht klar, da gehe ich lieber in eine andere Pizzeria. Aber ich kann es auch nur so sagen und ich muss es so sagen, wie es in der Heiligen Schrift steht. Nicht, was mein Gefühl mir sagt, nicht, was angenehm für mich ist, nicht, was dem Zuhörer gefällt, sondern was die Schrift verkündet, das, was die Schrift offenbart. Da müssen wir sehen, immer wieder schauen, was sagt die Schrift? Und viele Menschen machen sich ein Gottesbild und gleichen damit einem Menschen, der eine Karte zeichnet von einem Land, das er noch nie gesehen hat und auch nicht besucht hat. Er zeichnet eine Karte und die ist dann fertig und irgendwann kommt er in das Land und dann gleicht er seine Karte mit dem Land, was er dokumentiert hat, ab und stellt fest, das stimmt nicht und sagt, das Land stimmt nicht. Nicht seine Karte ist falsch, das Land stimmt nicht. Es sind viele Leute, die eben der Bibel widersprechen. Die sagen, das mag zwar in der Bibel stehen, aber so ist Gott nicht, weil ich stelle mir einen anderen Gott vor. Ich fühle einen anderen Gott. Mir gefällt ein anderer Gott besser. Wir müssen immer wieder schauen, wie Gott ist, auch wenn Dinge da offenbart werden, die wir nicht verstehen oder wo wir Schwierigkeiten haben, die anzunehmen. Und da ist eben diese Verstockung ein Punkt. Und das ist ja nicht die einzigste Stelle, wo von Verstockung in der Rede ist, die Rede ist in der Bibel. Immer wieder wird von Verstockung gesprochen. Der Pharao wird von Gott verstockt. Der hätte es auch machen können, dass er das Herz öffnet. Nein, er wird so verstockt, dass am Ende vom Tag bei der 10. Plage die Erstgeburt sterben muss. Sage ich Ihnen ehrlich, verstehe ich nicht. Über die Verstockung, die Gott noch bedingt hat am Pharao, dann lässt er unschuldige Kinder sterben. Aber das ist der lebendige, heilige Gott, den wir nicht verstehen können. Wir sind seine Geschöpfe. Er ist der Schöpfer. Das heißt einmal in der Schrift halt nicht, es ist in der Macht Gottes. Die einen, in Römer 9, die einen aus einem klumpen Ton zu einem Gefäß zur Ehre zu machen und die anderen zur Unehre. Und genauso handelt Gott. Und das müssen wir anerkennen. Jesus selber sagt, Matthäus 13 in der Gleichnisrede, ich spreche deshalb, als er den Jüngern erklärt, warum er in Gleichnissen redet. Er sagt ihnen, ich rede deshalb in Gleichnissen, damit ihr, die ihr zu mir gehört, es versteht, aber die, die draußen sind, die nicht zu mir gehören, damit sie erst recht verstockt werden, begründet die Gleichnisrede auch nochmal mit der Verstockung. Ich sage Ihnen nochmal, ich kann das Ihnen nicht erklären, warum es so ist. Ich weiß nur, dass es so ist. Und das muss ich verkündigen, auch gegen alle Widerstände. Dass wir einen Gott haben, der manche Menschen auch verstockt. Und der sie vor Anbeginn der Zeiten sogar zum Verlust ihrer Rettung bestimmt hat. Ich kann es nicht verstehen, ich sage Ihnen das so. Ich kann es aber nur so bezeugen, wie es eben in der Schrift steht. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, ich als Christ, dann entsteht mir kein Widerstand. Wenn ich als wiedergeborener Christ darüber nachdenke, dann sind es drei Dinge, die mir daraus wichtig werden. Das erste ist erstmal, ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig, dass ich nicht verstockt bin. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Häme gegen die Menschen, die verstockt sind, sondern Halleluja, ich bin so dankbar, dass ich die Schrift verstehen kann, dass ich es aufschlagen kann, lesen kann und Gott zu mir spricht, dass ich seine Stimme höre, wie ich die Stimme von meiner Frau höre. Halleluja, ich bin nicht verstockt, das ist ein großes Geschenk. Und wenn das bei dir auch so ist, dann freu dich darüber, sei Gott dankbar. Das ist das eine. Das andere, was mir wichtig ist daraus, das entlastet mich so sehr für meinen Dienst. Ich arbeite nicht erfolgsorientiert. Ich arbeite auftragsorientiert. In meinem Dienst kommt es nicht darauf an, dass eines Tages so und so viele Leute bekehrt worden sind, dass der Herr mich danach fragt und sagt, wie viel hast du denn gebracht, mein Knecht Olaf Latzel? Da werde ich stehen, viel zu wenig oder gar keinen. Was glauben Sie, was das manchmal ein Angang ist, wenn man eine Konfirmandengruppe konfirmiert hat und die haben einen guten Anfang gemacht halt nicht und denkt, meine Güte, und dann siehst du die nicht mehr wieder und die gehen in die Welt zurück. Da denkt man, was hast du denn falsch gemacht? Wo ist denn das Problem? Oder du hast eine Trauerfeier gehalten und die Leute, es kommt gar nichts, du hast gegen die Wand gepredigt. Und wenn ich dann lesen darf als Pastor, manchmal hast du auch den Auftrag zur Verstockung. Gott führt das Wort aus, wie er möchte. Dann entlastet mich das von allem Erfolgsdruck. Deshalb will ich umso intensiver beten für die Menschen, denen ich predigen darf. Umso intensiver beten für meine Konfirmanden. Aber ich bin entlastet von dem Erfolgsdruck. Und auch wenn ihr in eurer Familie, in eurer Verwandtschaft, in eurer Nachbarschaft Menschen das Evangelium bezeugt und dies über Jahre, Jahrzehnte nicht annehmen und ihr vielleicht verzweifelt seid, weil ihr vermeintlich glaubensschwach oder sonst was. Nein, manchmal ist es so, Gott gebraucht euch wie den Propheten Jesaja jetzt zur Verstockung. Da ist auch keine Erweckung passiert in Jerusalem damals. Die Leute wurden verstockt. Und ein drittes ist mir ganz wichtig. Also das eine ist, ich freue mich selber darüber, dass ich es verstehen kann. Das zweite ist, mich entlastet das für den Dienst, mich persönlich als Christ. Und das dritte, ich verstehe manches einfach besser und werde damit barmherziger mit anderen Menschen. Vieles, was in unserer evangelischen Kirche in Deutschland passiert, verstehe ich schlicht und ergreifend nicht. Das ist mir ein Rätsel, wie man so blind sein kann, wie Leute, die Theologie studiert haben, die Bibel kennen, promoviert haben, habilitiert haben, Dinge tun, wo du sagst, wie kann das sein? Denk mir an den Kirchentag vor einigen Wochen. Da durfte jeder auftreten. Buddhisten, Muslime, Atheisten haben Bibelarbeiten gehalten. Wisst ihr, wer nicht kommen durfte? Die messianischen Juden. Das heißt, wenn Paulus, der Apostel Johannes, der Apostel Petrus gesagt hätten, wir würden gerne auch einen Stand, wenn die heute leben würden, einen Stand am Kirchentag hätten, wäre nicht möglich gewesen, weil messianische Juden, die durften nicht da sein. Da fragt sich, was geht denn hier vor? Wie benebelt müssen denn Menschen sein? Dann steigt in mir manchmal eine Aggressivität hoch, die ungut ist, die muss ich unter das Kreuz bringen. Aber da hilft mir sowas zu sagen, Gott verstockt doch Menschen die Augen. genauso wie dem Pharao. Anders kann ich es nicht verstehen. Und dann führt der Herr mich in die Fürbitte. Da werde ich demütig, weil ich weiß, das ist nicht irgendwie ein mangelnder Intellekt, ich wäre so viel intelligenter als sie, was ich gar nicht bin, sondern das hat mit der Verstockung Gottes zu tun. Und die kannst du nur durch eins auflösen, wenn du auf die Knie gehst, für diese Leute betest. Das macht mir vieles verständlich und ich kann es dann auch annehmen, um zu verstehen, was in dieser Welt passiert. Aber ich weiß eben auch, dass gegen diese Verstockung, die Gott gibt, immer wieder widersprochen wird halt nicht. Dass immer wieder gesagt wird, das ist nicht so und das kann man jetzt so nicht nehmen. Doch, glauben Sie es mir bitte und lesen Sie es in der Bibel, nicht nur an der Stelle, an vielen Stellen der Bibel. Wird davon gesprochen, dass Gott eben in freier Gnadenwahl den einen erwählt, den anderen verwirft oder eben auch den einen verstockt und dem anderen die Erkenntnis schenkt. Ein Wort des Widerspruches. Ein Wort des Widerspruches, weil es Dreieinigkeit bezeugt. Ein Wort des Widerspruches, weil es die Sünde thematisiert. Und ein Wort des Widerspruches, weil es die Verstockung durch Gott beschreibt. Ich hoffe, dass ihr, dass sie, die ihr diese Predigt jetzt gehört habt, nicht widersprecht, sondern das Amen mitsprechen könnt. Und wenn ihr widersprecht, bitte dann schlagt in euch, lest in der Bibel und prüft das, was ich gesagt habe und stellt fest, Gott ist tatsächlich so, wie er sich hier in diesem Wort aus Jesaja 6, Vers 1 bis 10 bezeugt hat. Amen.